Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Auf lange Sicht glaube ich tatsächlich, dass ein Land schon zusammenbricht, wenn es keine Kunst und Kultur gibt. Das reduziert den Menschen in einem Maße auf seine Grundbedürfnisse. Das können wir uns in einer Gesellschaft wie der unseren eigentlich gar nicht leisten.
Ich hoffe, dass die Menschen sich auch wieder von den Online-Streaming-Diensten distanzieren und wertschätzen, was Kino, Theater und Kultur im Gesamten bedeutet.
Kabarett ohne Publikum, ich will hier schon irritieren, provozieren, amüsieren. Wenn das alles so verhallt in der Stille, kommst du dir vor wie ein Psycho. Stehst und redest alleine.
Gestern saß du noch auf Chef. Immer im Taxi hinten rechts. Am heute sitzt du allerdings. Immer im Taxi vorne links. Ja, so bitter kann es gehen in diesem Game. Gestern noch auf 1, 2 schon auf Wiedersehen. Noch gestern warst du die Award-Gewinner-Sensation. Doch heute bist du schon beim Promi in der Endstation. Denn es ist hart, so hart im Showgeschäft. Ja, ich sag, es ist hart, so hart im Showgeschäft.
In Deutschland arbeiten rund 1,7 Millionen Menschen im Kunst- und Kulturbetrieb. Der zweite Corona-Lockdown jetzt in den Wintermonaten und ganz besonders in der Weihnachtszeit trifft sie besonders hart. Theater, Museen und Kinos sind geschlossen. Das Publikum muss draußen bleiben. Und ein Ende dieser Zwangspause ist bisher nicht in Sicht. Zwar gibt es Unterstützung und Förderung vom Staat, aber auch diese Hilfen sind endlich und viele der Gelder längst nicht bei allen Hilfesuchenden angekommen. Wie erleben die Kunst- und Kulturschaffenden in Köln den Lockdown-Light? Wie behelfen sie sich über diese Zeit und was kommt danach? Antworten auf diese Fragen heute im Wochenendjournal. Mehr als eine Kunstpause. Kultur am Abgrund. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen.
Geschlossene Werkgruppe. Die Schamanen sind tatsächlich 15 Stück. Das ist auch irgendwie toll, dass die noch vollständig so zusammen sind, dass die irgendwie einzelne Werke ausgegangen sind. Und die Schamanentrommeln, die dazugehören, das ist so eine aus dem Spätwerk von Bothund tatsächlich eine komplette Werkgruppe.
Nina Koppelmann kämpft sich durch mehrere Lagen transparenter Klebefolie. Gemeinsam mit ihrer Schwester Viviane befreit sie mannshohe Skulpturen und großformatige Leinwände aus der Verpackung. Alles zeitgenössische Werke für die nächste Ausstellung in der Galerie Koppelmann, die im angesagten Stadtteil Köln-Nippes liegt. Mit der Schau soll dem vor 10 Jahren verstorbenen ungarischen Künstler Bothund gedacht werden. Wann die Ausstellung eröffnet wird, steht allerdings noch in den Sternen, erzählen die beiden Galeristinnen.
Wir bauen jetzt erstmal auf, einfach um auch wieder die Pforten aufzumachen. Es wird jetzt keine klassische Vernissage geben, weil das unter den Umständen natürlich gerade nicht möglich ist. Aber wir denken über andere Formate nach.
Wir dürfen ja auch nicht nur ausstellen. Also das ist ja nach wie vor verboten. Wir dürfen ja rein theoretisch nur den Verkauf tätigen. Also wie der Einzelkaufhandel das ja machen darf. Und insofern ist es nicht so einfach zu sagen, wir haben hier eine Ausstellung, kommt und guckt die euch an. Und
guckt ihr die Bilder nicht an.
Also es ist im Grunde genommen, du darfst das nur unter dem Aspekt gucken, wenn du es kaufen willst. Ja, das sind die Auflagen, mit denen wir gerade zu kämpfen haben.
Dieses Jahr war ja sowieso sehr besonders. Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, wie es sich so angefühlt hat, die verschiedensten Veranstaltungsformate auch durchzudeklinieren, wie Sie das hier probiert haben. Was ist so für Sie hängen geblieben? Was funktioniert und was funktioniert gar nicht?
Ich habe noch nicht meinen Frieden gemacht mit Internetplattformen und da halt irgendwie den Content einzusetzen und zu sagen, das ist mein neues Publikum, das Virtuelle. Ich glaube, Kunst kann nur im Direkten funktionieren. Also man muss das Kunstwerk auch real sehen. Also das funktioniert für mich noch nicht. Was gut funktioniert hat, ist eigentlich zu sehen, wie sehr die Gesellschaft uns braucht. Ich habe es direkt wahrgenommen, als wir das erste Mal wieder aufgemacht haben, wie viele Leute gekommen sind und gesagt haben, oh, danke, ich brauche das, ich muss das auch sehen.
Was hat sich jetzt mit dem zweiten Lockdown verändert? Hat sich da was verändert? Eine Aufmerksamkeit vielleicht oder eine Würdigung überhaupt?
Nee. Das kann ich überhaupt nicht feststellen. Nee, leider nicht. Also das nicht, nein.
Eher im Gegenteil, oder? Also ich finde, es ist eher so eine Resignation zu spüren. Also dass die Kulturschaffende, alle, die dieses schwere Jahr ja nun bis in den Herbst getragen haben und eigentlich mit so einer Art, okay, wir haben neue Bedingungen, wir finden unseren Weg, damit umzugehen. Und dann wird ihnen im Grunde genommen der Boden unter den Füßen regelrecht komplett weggezogen, weil anders als beim Einzelhandel ist ja für die Kultur eine Art Arbeitsverbot erlassen worden und es gibt keinen danach. Also es wird nicht kommuniziert, ihr müsst jetzt bis Januar die Füße stillhalten oder wir kriegen das irgendwie hin, dass ihr bis Februar überleben werdet, sondern es wird in so Scheibchen immer gesagt, okay, der November ist jetzt zu, jetzt heißt es, der Dezember ist zu. Dieser Schwebezustand, der ist eigentlich das Schwierigste, weil natürlich, man kann die Pforten hier aufmachen, hier stolpern ab und zu Kunstinteressierte herein, die sich auch freuen, dass wir da sind. Aber der eigentliche Austausch, Kultur hat ja viel mit Austausch zu tun, das fällt ja alles weg. Und eine Zoom-Veranstaltung mit einer Galerie, das macht keinen Sinn. Ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich plötzlich gesagt kriege, dass mein Job, den ich die ganze Zeit mache und den ich auch als sinnstiftend empfinde, dass der eigentlich nicht zählt und wir den jetzt einfach mal für ein paar Monate auf Eis legen können, dass das auch verletzend ist eigentlich.
Es ist demotivierend in einem sehr hohen Maß. Also Energie dafür aufzubringen, das weiterzumachen, das schwindet immer weiter. Das macht mir eher Angst, muss ich sagen.
Ich finde, es geht sogar noch weiter. Dadurch, dass ja über Systemrelevanz gesprochen wird und die Kultur ja in einem Zug mit Freizeitgestaltung gleichgesetzt wird, dass nicht ansatzweise darüber gesprochen wird, dass Kultur A, ein Wirtschaftsfaktor ist, B, ein gesellschaftlicher Faktor ist und C, dass wir letzten Endes ja auch in vielerlei Hinsicht eben eine vermittelnde Rolle übernehmen. Da würde ich mir schon mehr Commitment von unserer Regierung oder auch von den einzelnen Kommunen wünschen. Also es geht ja nicht nur uns als Galerie so, es geht ja allen Kulturschaffenden. Wir werden so wegrationalisiert und es wird getan, als ob wir letzten Endes ja auch selber schuld sind, dass wir in der Situation sind, weil wir ja diesen Weg gewählt haben. Also da kommt dann auch dieser Gesellschaftsneid auf einmal raus. So, ja, bist du doch selber schuld, hättest doch was Anständiges werden können. Und das finde ich absurd. Wir zahlen Steuern, wir versorgen Menschen mit Arbeit. Also ob man jetzt freie Künstler nimmt oder wenn du jetzt in die Veranstaltungsbranche gehst, da sind ja tausende Menschen dran beteiligt. Und das wird dann eben als selbstverwirklichendes Hobby abgetan. Da fragt man sich so, wie kann das sein? Und warum sind wir immer noch in dem Diskurs unterwegs, das eine ist Selbstverwirklichung und das andere ist Arbeit? Weil alles ist Arbeit.
Zum Beispiel die Hängung der 15 Schamanenbilder. Und deshalb schnappt sich Viviane Koppelmann Leiter und Zentimetermaß und fängt an, die unverputzte Wand am Ende des sonst weiß getünchten Ausstellungsraumes zu vermessen. Seit 10 Jahren ist die 45-Jährige mit ihrer wenige Jahre älteren Schwester Nina im Galeriegeschäft, hat die hellen Räumlichkeiten im Hinterhof entdeckt und als Kunst- und Begegnungsstätte aufgebaut. Den beiden Frauen liegt das Galeriegewerbe sozusagen im Blut. Schon die Mutter hatte Ende der 70er Jahre angefangen, mit Kunst zu handeln. Genau dieser Handel liegt im Moment wegen der Corona-Pandemie brach. Keine Kunstmessen, keine Vernissagen. Für die gesamte Kunstszene ein Super-GAU, erzählt Nina Koppelmann. Egal, wie schnell nach dem aktuellen Lockdown wieder hochgefahren werden kann.
Die Ungewissheit ist bestimmt ein großer Faktor im Augenblick, dass das mit dem Hochfahren schwierig zu planen ist, weil man nicht weiß, was plant man da eigentlich. Die Art Cologne ist ja schon ins Frühjahr jetzt gezogen, damit sie überhaupt stattfinden kann, weil klar war, im November, das macht gar keinen Sinn.
Naja, ganz das realistisch gesehen, die Frage ist, welche Galerie wird sich einen Stand auf der Art Cologne schlicht und ergreifend nach so einem Jahr leisten können? Das sind ja auch Investitionen, die man erstmal bezahlen können muss. Und wenn man ein Jahr mit sehr schwierigen finanziellen Begebenheiten hinter sich gebracht hat, sind so Messebesuche eben eine zusätzliche finanzielle Belastung. Und was kommt danach? Also wir haben überhaupt keinen Plan davon, wann wir überhaupt wieder ein Kunstjahr planen können, weil das ist ja nicht innerhalb von 2 Tagen erledigt, dass man sagt, ach, nächste Woche machen wir die und die Ausstellung. Das bedarf Vorbereitung, das bedarf Absprachen. Kunstwerke werden extra für Ausstellungen ja auch hergestellt von Künstlern. Das ist eine schwierige Situation für uns.
Dazu kommt ja, dass die Bundesregierung versucht zu helfen, indem sie sagt, wir machen eine Soforthilfe, stellen wir zur Verfügung und nehmen den Durchschnitt des letzten Jahres des Verdienstes. Wie funktioniert das für einen Galeriebetrieb?
Auch nur sehr relativ. Also es muss dann schon ein gutes Jahr gewesen sein, damit sich das dann rechnet. Im Galeriebetrieb ist es natürlich auch immer ein Hoch und Runter. Mal ist es ein sehr gutes Jahr und von denen muss man dann natürlich auch in schlechteren Jahren leben. Das ist völlig normal. Für uns war 2019 nicht das große Verkaufsjahr. Das stand unter einem völlig anderen Motto. Wir haben eigentlich eher die 40 Jahre Galerie und 10 Jahre hier an diesem Standort gefeiert und hatten ein völlig anderes Programm. 2018 war ein sehr gutes Jahr. Wenn sie das jetzt zur Grundlage genommen hätte, hätte ich nichts gesagt. Aber sowas kann man sich nicht aussuchen. Also dementsprechend, es geht ein bisschen an der Realität vorbei.
Wenn Räumlichkeiten nicht mehr bezahlt werden können, zum Beispiel die Miete, dann muss man diese Räumlichkeiten aufgeben. Als Galerie natürlich eine Katastrophe, weil das nun mal ihr Raum ist. Aber was bedeutet das für einen Stadtteil wie Nippes, der sehr angesagt ist? Hier gibt es nicht nur eine Galerie, sondern mehrere. Oder auch für Künstler, die Ateliers bezahlen müssen. Sie haben ja viel mit der Kunstszene zu tun. Was bedeutet das, wenn die ihre Räume aufgeben müssen?
Die sind unwiederbringlich verloren. Also es ist A, wahnsinnig schwer, Räume wie diese zu finden. Das werden immer weniger. Und das Zweite ist, jeder Stadtteil hat unterschiedlich starke Gentrifizierungen. Nippes ist halt gerade mittendrin. Also das war früher mal eher so ein durchwachsenes, kölsch-orientiertes Viertel mit, ich sag mal, einem hohen Anteil migrationshintergründiger Mitbewohner. Das war sehr bunt. Mittlerweile wohnen hier viele Familien und solche Räume sind natürlich heiß begehrt. Jetzt weniger für Kultur, sage ich vorsichtig. Also wenn wir den Laden hier dicht machen würden, würde da garantiert keine andere Galerie hinkommen, die den Laden übernimmt. Ich bin mir sehr sicher, dass dann hier ein Yoga-Studio, eine Pilates-Station, ein kleiner Shop oder sonst irgendwas reinkäme. Und das finde ich eigentlich das Gefährliche daran. Weil wo soll Kultur nach Corona stattfinden, wenn diese Orte nicht mehr da sind?
Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me, guarantee.
In einem Hinterhof im Süden Kölns ist eines von zahlreichen Theatern der Stadt zu Hause, das Freie Werkstatttheater. Teil der Doppelspitze dort ist Gerhard Seidel. Der 68-Jährige nimmt mich direkt mit in einen der 2 Säle seines Hauses, einem ehemaligen Fabrikgelände. Eine schmale, langgezogene Bühne, schwarze Wände und etwa 100 Stühle sind in Reih und Glied im Zuschauerraum aufgereiht.
Die letzte Vorstellung war jetzt muss ich gerade überlegen, am 15. Oktober.
Okay.
Am 15. Oktober, wir haben, weil Köln damals Hotspot war, 20 Zuschauer reingekriegt und haben entsprechend dann die Bestuhlung vorbereitet. Sie sehen hier überall die Zettel Platz freilassen. Das sind immer 3 Plätze, das ist mehr als 1,50. Und dann gibt es hier die Platznummern. So wäre das eigentlich gewesen, dass hier 2 Leute sitzen und dann da wieder keiner. Es waren 20 Menschen hier. Das sind maximal, weil ja Leute mit teuren und billigen Karten da sind, 300 Euro, 250, 300 Euro. Also wir brauchen, Sie müssen davon ausgehen, dass wir etwa 30% unserer Gesamtkosten durch Einnahmen decken müssen. Diese Veranstaltung am 15. Oktober war ein riesiges Verlustgeschäft.
Seit mehr als 40 Jahren bietet das Freie Werkstatttheater, kurz FWT, seinem Publikum politische und experimentelle Stücke. Anders als Stadttheater, Opernhäuser oder Museen werden freie Theater wie das FWT nur teilweise vom Staat subventioniert. Ein Drittel des Haushaltes muss durch Ticketeinnahmen gestemmt werden. Deshalb laufen die Vorbereitungen fürs Wiederhochfahren nach dem Lockdown auf vollen Touren, erzählt Gerd Seidel. Die nächste Premiere ist für März 2021 geplant. Bis dahin wartet noch viel Arbeit, auch auf die Bühnentechniker. Heute liegen im Eingangsbereich etliche aufgewickelte Kabel und es wird aufgeräumt.
Wir tun so, als gäbe es Corona nicht, sondern wir planen. Wir haben für bis Ende März einen konkreten Plan, was wir da spielen wollen. Ob der kommt, ist eine andere Frage. Aber die Vorarbeiten müssen alle getan werden. Wenn ich einfach nur mal von mir aus gehe, ist im November, der ja eigentlich schon ein Schließmonat war, ich habe gestern das mal abgerechnet, habe ich 50 Überstunden gemacht. Trotz Schließung des Theaters.
Wenn wir jetzt gerade bei Zahlen sind, ist vielleicht auch ganz interessant zu erfahren, freie Szene bedeutet, Sie arbeiten mit einer Teilsubvention vom Land NRW oder der Stadt Köln und gleichzeitig aber natürlich auch über Tickets und über Spenden. Wie stehen Sie im Moment Anfang Dezember da?
Kurze Antwort auf eine lange Frage. Gut. Wir stehen gut da, weil wir uns natürlich im Laufe des Jahres auch sehr gekümmert haben um Sonderhilfen. Es fließen Spenden tatsächlich auch rein, auch von Zuschauern, die freiwillig uns etwas anbieten. Gerade kam, da liegt noch was auf dem Tisch, darf ich Ihnen 250 Euro spenden? Da sagen wir natürlich, ja, dürfen Sie. Und Sie kriegen auch eine Spendenquittung. Wir schaffen dieses Jahr und wir stehen gut da, ohne dass wir bangen müssen.
Was macht das mit der grundsätzlichen Stimmung im Team? Was haben Sie für ein Gefühl?
Das Frühjahr war eine echt harte Zeit, weil es etwas ist, was wir nicht gewöhnt waren. Man kam hier ins Theater und hat gedacht, das ist hier ein Totenhaus oder sowas, wo es doch eigentlich normalerweise immer brummt. Und das war schon ein merkwürdiges Gefühl. Jetzt scheint es irgendwie so, man hat sich ein bisschen dran gewöhnt, vielleicht sich innerlich etwas ausgekleidet dagegen, gleichzeitig so eine Art, wie soll ich sagen, Zweckoptimismus zugelegt. Und wir werden auch für Januar Flyer drücken, auch wenn wir sie dann wieder in die Tonne hauen. Also mir fiel die Tage so ein, es gibt ja von Luther diesen Satz, ich kriege ihn nicht genau hin. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und insofern sind wir jeden Tag dabei, Apfelbäumchen zu pflanzen.
Auch das Schauspielteam freut sich auf den nächsten Spielbetrieb. Fiona Metscher wirkt seit Jahren immer wieder in Produktionen des FWTs mit. Sie probt im Moment im kleineren Kollegenkreis und hat sich außerdem mit anderen Kreativen zusammengetan zu einem Künstlerkollektiv. Die 42-Jährige fühlt sich emotional oft hin und her gerissen zwischen Zukunftssorgen und Optimismus.
Es ist eben wie so eine Wellenbewegung. Ich merke auch selber, dass dann so Energie-Push kommt und wenn wir uns dann treffen und konzeptionieren und sprechen, finde ich das ganz großartig. Aber es ist immer über Zoom, es fehlt der menschliche Kontakt. Ja, und dann wieder die Welle, die runtergeht, die sagt, ja, aber wann darf ich wieder spielen vor Publikum? Und das ist ja nun wirklich meine Leidenschaft, was ich einfach jetzt schon seit fast 20 Jahren mache und was ich so gerne mache. Und es sind, und dann auch, ja, wie geht's denn nächstes Jahr weiter? Man denkt immer so, ach, dann kommt Neujahr und dann ist alles neu und alles wieder gut. Und das macht es schwer, auch zu arbeiten. Denn muss man schon so im Team immer wieder versuchen, so eine Leichtigkeit wiederzubekommen. Das, weil immer irgendjemand dann ist, ja, aber wofür denn jetzt? Nur für uns proben und wir wissen nicht wann. Und das ist schon hart so. Ja.
Und wenn dann noch die existenzielle Not dazu kommt, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die um ihre Existenz bangen?
Ja, sehr viele natürlich. Also für viele ist wirklich alles komplett weggebrochen. Es gibt ja auch immer wieder Schwierigkeiten, an die Gelder zu kommen. Also wir haben hier eben auch das große Glück mit der Kurzarbeit. Das ist wirklich toll, wie das Freie Werkstatttheater das organisiert hat. Aber alle freien Produktionen, wo man selbstständig auf Rechnung arbeitet und wenn da keine Gelder sind und man nicht spielen kann und keine Einnahmen reinkommen. Also es geht ganz vielen Kolleginnen und Kollegen ziemlich beschissen gerade, ja.
Darf ich Sie fragen, Herr Seidel, Sie werden gerade hier so gelobt von dem Schauspielteam. Sie hatten bewusst entschieden, dass Sie die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sonst bei Ihnen hier arbeiten, in Kurzarbeit schicken und dafür sozusagen ein soziales Sicherungssystem aufbauen für die Kolleginnen und Kollegen?
Wir stellen unsere Schauspieler seit Jahr und Tag mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen an. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt bei uns arbeiten, auch im Frühjahr bei uns gearbeitet haben, haben Kurzarbeit null, bedeutet, man kriegt 60% der Gage, die eigentlich geflossen wäre. Nur 60, aber es sind immerhin was. Und das geht nur dann, wenn man tatsächlich auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und auch in die Arbeitslosenversicherung einzahlt. Es gibt viele Bereiche, in denen das nicht so ist, zum Beispiel, was die Kollegin gerade angesprochen hat, die sogenannten freien Projekte. Dort sind sie selbstständig tätig und für das gibt es eben Kurzarbeitgeld nicht. Man muss einfach ganz klar eines sagen, dort fallen ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Schauspiel oder auch andere raus. Da gibt es eine Riesenlücke, die war bekannt vorher, die hat sich aber jetzt durch Corona massiv aufgetan. Die können allerdings weder die Theater noch andere Kultureinrichtungen lösen, sondern das ist eigentlich eine Sache, die an die sozialen Sicherungssysteme gehen muss, hier diese Lücke mal zu überprüfen.
Die Sicherung der Schauspielerinnen und Schauspieler ist die eine, die dauerhafte Finanzierung der Theaterbühnen eine andere entscheidende Frage. Dramaturg Gerhard Seidel und sein Kompagnon Guido Rademachers wehren sich aber gegen eine Grundsatzdiskussion über das Theater.
Es wäre jetzt falsch, sozusagen diese Legitimationskrise, ja, brauchen wir überhaupt Theater oder wenn wir Theater brauchen, sollen die überhaupt aus Steuermitteln unterstützt werden, wäre jetzt falsch, diese Legitimationskrise sozusagen sich auch nochmal durch Corona fortschreiben zu lassen. Also diese Diskussion würde ich nicht gern führen wollen. Sie liegt in der Luft und sie wird uns auch erreichen, nämlich dann, wenn im nächsten und übernächsten Jahr die Einnahmen bei den Kommunen nachlassen werden. Und es ist auch ja so, dass die Krise bestimmte Dinge befördert, zum Beispiel das Nachdenken über der sogenannte Digitalisierungsschub, der eben beim Theater die Frage nach einer digitalen Ästhetik weiter voranpusht. Die ist nicht neu, aber sie wird massiv vorangeschoben im Moment. Und das tun wir im Hause übrigens auch.
Erstmal ist mir aufgefallen, wie großartig erstmal das analoge Theater ist durch die Krise. Dass es die öffentlichen Räume gibt, wo sich Leute leibhaftig begegnen, und zwar fremde Leute leibhaftig begegnen, um sich gemeinsam nebeneinander sitzend, nebeneinander stehend, nebeneinander lachend, miteinander sich freuend oder überlegend einem Thema auseinandersetzen. Und da habe ich auf einmal so die unglaubliche Bedeutung von Theater erkennen können. Und wo ich gedacht habe, ja, das ist Demokratie. Das sind öffentliche Räume, wo sich Leute nicht nur in diesem merkwürdigen digitalen Raum, wo man nicht weiß, wo kommt das her, wer steckt dahinter, was ist das für eine Meinungsmache, wo sich Leute konkret begegnen und auseinandersetzen und sich vorher nicht gekannt haben. Digital ist ein wichtiges Thema. Und da gibt es sehr, sehr viele Versuche, die stattgefunden haben, wie Theater digitalisiert werden kann oder gestreamt werden kann. Oft sind es Versuche, wo ich denke, es ist entweder was für Nerds oder es ist ein schlechter Abklatsch von Theater. Man merkt, man spürt richtig, dass dahinter eine Kraft steckt, mit der man umgehen muss und die auch eine besondere Art von Kunst hervorbringen kann.
Die Tage werden länger mit jedem Tag, der vergeht. Mein Zimmer wird enger und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaub, Corona ist berühmter als der Mordfall und Jesus zusammen. Dabei hat es gerade erst angefangen. Die Tage werden länger mit jedem Tag, der vergeht. Und ich frag mich, wann ich wieder volle Kneipen sehe. Wenn ich nachts nach Hause laufe, ich hab keine Hoffnung zu verkaufen. Ich hab keine Hoffnung zu verkaufen. Nur Gegenwartsbewältigung. Alle wissen, was damit gemeint ist. Gegenwartsbewältigung. Und alle sind sich einig.
draußen an den Empfängen.
Haltet ihr beide was, so eine Idee nach links? Oder wie zumindest?
Nach links heißt immer nicht.
Also von euch aus gesehen, ja.
Volker Schäffer und Christine Westermann rutschen mit ihren Stühlen wenige Zentimeter in die gewünschte Richtung. Es ist Dienstagabend und die Vorbereitungen laufen für die nächste virtuelle Veranstaltung im Literaturhaus Köln.
Und ich guck dahin, wenn ich direkt.
Genau, diese Kamera wird quasi dein Ansprechpartner. Der zweite.
Volker.
Zweiter Ansprechpartner. Genau.
Sollen wir diese Dinger mal aufsetzen von...
Genau, das können wir auch klären. Ich gucke nochmal, wie die Internetverbindung nicht dabei
ist. Zwei Kameras sind aufgebaut. Zwei Tische mit Bücherstapeln. Jetzt läuft der Soundcheck. Schäffer und Westermann werden gleich Romane vorstellen, die es sich lohnt zu kaufen. Ihr Publikum sitzt nicht wie üblich mit im Raum, sondern zu Hause am Laptop oder am Computer. Auch das Literaturhaus Köln hat in der Pandemiezeit das Programm auf virtuelle Formate umgestellt, erzählt Leiterin Bettina Fischer. Sie hat mit anderen den Verein Kulturnetz Köln gegründet, der die Interessen der gesamten freien Kulturszene in der Stadt vertritt. Sie haben ein Positionspapier zur Corona-Pandemie veröffentlicht. Darin Forderungen an die Politik und die Klarstellung, warum es Kunst und Kultur gerade in diesen Zeiten braucht.
Auf lange Sicht glaube ich tatsächlich, dass ein Land schon zusammenbricht, wenn es keine Kunst und Kultur gibt. Denn Kultur stiftet Gemeinschaft, stärkt die Menschen, stärkt das Miteinander, gibt ihnen geistiges und seelisches Futter und es stärkt damit auch den Einzelnen. Und ich glaube, dass wir ohne diese Folie, die die Kultur für unser aller Leben bietet, eigentlich nicht sehr weit kommen. Das reduziert den Menschen in einem Maße auf seine Grundbedürfnisse. Das können wir uns in einer Gesellschaft wie der unseren eigentlich gar nicht leisten.
Ein Argument ist ja zu sagen, aber die Leute müssen ja auch alle herkommen. Die müssen ja auch öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel nutzen, um in ein Literaturhaus, in ein Theater zu kommen. Schon da sind sie ja so eine Art Gefahr auch ausgesetzt. Ist das ein Argument, was Sie gelten lassen?
Natürlich lassen wir das gelten. Für uns ist ja auch die Sicherheit der Menschen das Höchste, was wir beachten. Das ist ja selbstverständlich. Aber Menschen machen sich am Black Friday auf dem Weg in die Stadt. Dafür nutzen sie alle möglichen Verkehrsmittel. Das wird gar nicht in Frage gestellt, meiner Wahrnehmung nach. Machen sie sich auf dem Weg zur Kultur, tun sie sich sicherlich sehr viel mehr Gutes, meiner Ansicht nach, und finden sichere Räume vor.
Wenn Sie eine differenzierte Betrachtung Ihrer Hygienemaßnahmen fordern, dann könnte man daraus auch lesen, dass Sie sich degradiert fühlen. Ist das die richtige Beschreibung?
Degradiert, finde ich, sind wir nicht. Wir erleben als Kunst- und Kulturschaffende auch eine große Wertschätzung in dieser Zeit. Aber wenn man genau im Detail schaut, dann sieht man eben, dass viele Menschen, die Kunst und Kultur schaffen, durch die Rasterfallen, die da entwickelt werden. Und das sind diejenigen, die am Ende als Verliererinnen und Verlierer dastehen, die ihrer Kunst nicht mehr nachkommen können. Ich glaube nicht, dass das mit geringer Wertschätzung zu tun hat. Es macht sich nur niemand die Mühe. Und jetzt ist eben der Zeitpunkt, dass man sich die Mühe machen muss, genau hinzuschauen, was die Kunst und was die Kultur braucht.
Kommt dann auch ein bisschen Frust auf, wenn Sie hören, dass der Staat bei TUI einsteigt, dass man sich bei Lufthansa engagiert und dass Sie so ein bisschen da ja, hinten anstehen müssen?
Man kann es auf jeden Fall mit genauem und kritischem Auge betrachten, wo Prioritäten gesetzt werden. Da steckt aber auch eine andere Lobby dahinter. Und wir erleben in dieser Krise, dass wir unsere eigene Lobbyarbeit sehr stärken müssen. Bei uns stecken eben auch ganz viele arbeitende Menschen hinter der Kunst und Kultur. Das sind auch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das sind auch Menschen, die zu einer Gemeinschaft nicht nur kulturelle Werte beitragen, sondern die auch einen wirtschaftlichen Wert in eine Gesellschaft hineintragen. Und das muss ja auch gewertschätzt werden in der Umkehrung.
Wie kommen wir aus dieser Pandemie wieder raus? Also was braucht es, damit Kultur wieder hochfahren kann?
Kultur braucht sichere Räume. Kultur braucht die Zusage der Unterstützung, und zwar nicht nur mit Blick auf den Sommer, sondern weit darüber hinaus. Und nicht zuletzt braucht Kultur neue Räume, Bühnen,
draußen, die den Menschen auch zeigen, dass Kultur da ist und die die Menschen ohne Angst aufsuchen können. Und da brauchen wir öffentliche Wertschätzung, Zuspruch und Politikerinnen und Politiker, die selber Kultur wahrnehmen und das zeigen.
Vormittag im November eigentlich keine Zeit, um ins Kino zu gehen. Ich bin aber trotzdem im Kino verabredet und zwar im größten Programmkino Kölns mit Adrien Borg, eine der Mitbesitzerinnen des Cinenova, mitten in Ehrenfeld gelegen, also im Kölner Westen. Das ist ein großes Programmkino mit drei Sälen, zeigt Unterhaltungsfilme, vor allem künstlerisch wertvolle Filme, 70% der Streifen, die hier gezeigt werden, sind europäische Filme. Aber es gibt auch ein großes Kinder- und Jugendprogramm und auch im Sommer mit Biergarten ein Open Air. Hier ist jetzt zu, vorne am Haupteingang natürlich. Erstens, weil Montag ist und zweitens, weil Kinos im Moment sowieso geschlossen haben. Und Adrien Borg hat mir versprochen, mich hier trotzdem an diesem Montag reinzulassen.
Hallo, guten Tag, Stefanie Gebert. Ich bin mit Frau Borg verabredet. Hallo.
Die gesamte Familie Borg empfängt mich in der großen dunklen Vorhalle des Kinos Cinenova. Es ist kalt hier drin, weil seit Wochen nicht mehr geheizt wurde. Alle tragen Winterjacke und Schal. Martina Borg schleust mich an Kasse und Popcornmaschine vorbei in Kinosaal 1. Rund 300 Leute können hier üblicherweise einen hoffentlich unterhaltsamen Filmabend genießen. Jetzt nehmen wir zu dritt in den roten Plüschsesseln Platz. Tochter Adrienne kommt noch dazu. Sie ist gemeinsam mit der Schwester, beide Ende 20, erst vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Doch statt richtig durchstarten zu können, muss die nächste Generation erstmal eine Art Winterschlaf überstehen, erzählt Mutter Martina Borg. Das Cinenova wartet im Moment auf die von der Politik versprochenen Überbrückungshilfen.
Also wir stehen jetzt nicht unmittelbar mit dem Rücken an der Wand. Also da sind wir glücklicherweise, stehen wir doch einigermaßen gut da. Aber das ist natürlich nicht für lange Zeit möglich. Ne? Der erste Lockdown, wo wir 2 Monate geschlossen hatten, danach durften wir wieder aufmachen. Aber dadurch, dass auch nur wenig Filme auf dem Markt waren und vor allen Dingen auch die größeren Filme, überhaupt nicht in die Kinos kam, haben wir natürlich jetzt die ganzen Monate auch mit extremst verminderten Umsatzzahlen gearbeitet. Und ja, jetzt müssen wir wieder schließen. Ja, das zehrt, das ist ja ganz klar. Also auch unsere Rücklagen, die schmilzen.
Können Sie absehen, wie lange Sie das halten könnten?
Das wird jetzt nicht mehr lange möglich sein. Also das ist ganz klar. Weil wir müssen uns ja auch darauf einstellen, dass es vielleicht danach auch nicht wieder mit voller Kraft losgeht. Also selbst wenn wir jetzt auch wieder aufmachen dürfen, auch die Menschen sind natürlich auch verängstigt. Und auch das Jahr 2021 wird sehr, sehr schwer für uns. Diese staatlichen Förderhilfen, die versprochen wurden, die sind absolut dringendst nötig.
Sie haben gerade schon angedeutet, die Leute trauen sich vielleicht nicht, obwohl es möglicherweise doch sicher ist. Wie sicher ist es, ins Kino zu gehen, hier zu Ihnen, ins Cinenova?
Ich würde sagen, es ist total sicher. Also wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, das wurde auch von der Stadt Köln genehmigt. Das bedeutet, die Gäste haben hier Abstände im Saal. Wir haben ganz besondere und intensive Reinigungsintervalle. Wir tragen alle Maske. Die Gäste haben auch jetzt den letzten Monat ebenfalls Maske im Saal tragen müssen. Ich denke, jedes Kino hat eine sehr gute Belüftung. Das bedeutet, die Luft wird direkt aufgezogen. Die Verbreitung der Viren ist eigentlich ausgeschlossen. Man muss bedenken, es gibt keinen einzigen Corona-Fall in Kinos. Ich finde, das ist auch noch mal hervorzuheben.
Um den Leerlauf zu überbrücken, hat die Familie renoviert und schmeißt einmal die Woche die Filmprojektoren an, damit die nicht einrosten. Weil ein Außerhausverkauf erlaubt ist, verkaufen sie am Eingang auch in dieser zweiten Zwangspause jeden Samstag ihr knuspriges Kinopopcorn. So hält man Kontakt zu den Kundinnen und Kunden, hofft Adrian Borg und zuckt frustriert mit den Schultern. Anders als beim ersten Lockdown fehlt ihr dieses Mal die Solidarität der Kinobesucher.
Der erste Lockdown, da kann man zu sagen, da war auch der Rückenwind sehr stark. Die Gäste haben gefragt, wie können wir euch unterstützen? Spenden, Gutscheine. Mit Popcornverkauf haben wir uns ein bisschen was dazu verdient. Das hat uns schon Mut gemacht, dass man den ersten Lockdown überlebt. Jetzt der zweite Lockdown ist ruhiger. Das muss man definitiv sagen. Ich glaube, jeder zieht sich so ein bisschen zurück.
Sind Sie enttäuscht darüber?
Enttäuscht nicht. Also ich kann es total nachvollziehen. Also ich auch persönlich versuche, so die Kontakte so gering wie möglich zu halten, weil jeder Einzelne ist jetzt gerade gefragt, dass er verantwortungsvoll handelt. Man verliert so ein bisschen den Mut, wie ist es in der Zukunft? Wir hatten ja jetzt in den Sommermonaten geöffnet. Wir haben ja auch Open-Air-Kino. Wir durften natürlich nicht so voll auslasten, wie wir es gewöhnt sind. Das Open-Air-Kino tat uns ganz gut im Vergleich dann vielleicht zu anderen Kinos. Dennoch war das Verhalten der Gäste ja ein bisschen zurückhaltender. Und das ist dann so ein bisschen traurig, weil gerade wenn man dann geöffnet hat, dann finde ich, ist jede Unterstützung der Gäste notwendig und auch wichtig. Die Zukunft wird zeigen, ob Kinos überleben können.
Hatten Sie sicherlich auch Personal, das entlassen werden musste oder vielleicht in Kurzarbeit geschickt werden musste?
Ja, wir haben einige Mitarbeiter, die Kurzarbeitergeld bekommen. Wir haben aber auch ein paar Mitarbeiter verloren, einfach weil das Kurzarbeitergeld für die nicht ausreicht. Die haben natürlich selber Miete zu zahlen, müssen Lebensmittel bezahlen. Also ist dann schon schade, ne? Aber wir haben natürlich auch runtergefahren, jetzt auch wo wir offen hatten. Wir brauchen nicht mehr so viel Personal, weil der Ansturm der Gäste nicht da war.
Jetzt sind Sie sozusagen die nächste Generation, die übernimmt und die in ein zukunftsträchtiges Unternehmen hoffentlich Energie steckt. Wie schauen Sie denn auf das nächste Jahr? Womit rechnen Sie jetzt?
Ja, ich hoffe, dass die Unterstützung da ist. Das fängt an bei den Verleihern, dass die Filme auf den Markt bringen. Das geht weiter, dass die Gäste auch kommen müssen, dass wir hier Umsatz machen können. Und dass die Menschen sich auch wieder von den Online-Streaming-Diensten distanzieren und wertschätzen, was Kino, Theater und Kultur im Gesamten bedeutet. Denn langfristig gesehen, wenn Kultur aussterben sollte, muss man einfach wissen, dass da ganz viel verloren geht.
Your mama says that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be.
Guck mal hier, frische Minze ist doch geil.
Ja, sehr gut.
Ich bin unterwegs mit Fatih Çivikoğlu. Es ist Ende November und wir haben uns auf dem Wilhelmsplatz in Köln-Nippes verabredet. In diesem Stadtteil ist der Kabarettist aufgewachsen und wie er mir stolz erzählt, früher an der Hand seiner Mutter regelmäßig über den Wochenmarkt geschlendert, um Obst und Gemüse einzukaufen. Der heute 48-Jährige wäre jetzt eigentlich mit seinem Soloprogramm quer durch Deutschland unterwegs. Stattdessen wartet er auf das Ende des zweiten Lockdowns. Trotzdem wirkt der Kölner gut gelaunt, macht seine Späßchen mit den Verkäufern und diskutiert auf Türkisch über die Preise für Minze und Granatapfel. Wir haben uns geeinigt, uns zu duzen. Cevikoglu erzählt mir, dass er die Soforthilfe vom Staat beantragt hat, um sich über Wasser zu halten. Und er ist offenbar zufrieden damit.
Ich weiß gar nicht, ob ich das als kritischer Kabarettist sagen darf, aber ich finde Deutschland richtig gut. Die haben das super gemacht. Ich habe am 13. März meinen letzten Auftritt gehabt und wusste, jetzt kommt erstmal lange nichts. Und ich bin ja, wie jeder Mensch auch, halt im Leben mit Auto, Haus, Kredit, Geld, dies, das, Versicherung, bla bla bla. Und wenn das abgeschnitten ist, stehst du erstmal da und denkst, Fingernägel kauen und telefonieren. Ne? Und 14 Tage später hat dann der Staat dann gesagt, hier, alles wird aufgefangen, alles wird überbrückt und so. Und dann konntest du auf der Seite von der Bank dann halt deine Kredite irgendwie stunden und einhalten und einfrieren und so weiter. Dann ging auf einmal alles ganz schnell. Ich habe die Soforthilfe beantragt. Und zack, war sie da.
Unsicherheit herrschte ja trotzdem, was man jetzt eigentlich mit diesem Geld machen darf. Auch von Bundesland zu Bundesland war das ja sehr unterschiedlich geregelt.
Es war total unterschiedlich geregelt. Und wir Künstler, sage ich jetzt mal, da ist ja jeder auf sein gefährliches Halbwissen angewiesen. Und ich habe in der ersten Zeit mir dann natürlich auch in diversen Facebook-Gruppen und dann viel gelesen, hatte auch jeder eine Meinung. Es gibt dann mehr Meinungen als Teilnehmer. Und da war schon eine sehr große Verunsicherung bei mir auch so. Ne? Nun habe ich das Glück, dass meine Lebensgefährtin Anwältin ist. Und ich war dann immer echt panisch. Bin natürlich so, oh Gott, und das wird so schlimm. Und ich kann das Geld nicht nehmen, weil es ist bla. Und sie so, wer sagt das?
Was war denn genau die Unsicherheit? Kannst du das nochmal beschreiben? Also was war nicht klar?
Naja, nicht klar ist, wann es weitergeht. Nicht klar ist, wie lange dieses Geld reichen wird, soll, kann. Und wofür ich das Geld benutzen darf. Von dem, wie es heißt, Betriebsausgaben, die gibt's ja nicht. Also die Betriebsausgaben sind mich am Leben halten, so, weil ich bin mein Betrieb. Da war schon die Unsicherheit sehr groß. Plus, es gibt ja auch keine Alternative für mich im Sinne von, ja, dann gehe ich zurück in meinen Erstjob. Ich habe Schauspiel studiert, Bühne ist mein Arbeitsplatz, ich bin da ausgebildet, Theater sind auch zu. Ich war richtig am Ende.
Und dann gibt es Gott sei Dank eine Ehefrau, die ein bisschen Ahnung hat, wie man mit diesem Geld haushalten kann, beziehungsweise was es bedeutet, wenn der Staat sagt, so und so viel muss für Betriebskosten ausgegeben werden und so weiter.
Meine Lebensgefährtin hat sich dann hingesetzt, das alles rausgesucht, hat mir den Text vorgelesen. Guck mal hier, in NRW gilt dieser Satz. Und dieser Satz, steht da irgendwas von, das darf nur für Betriebsausgaben ausgegeben werden? Nein. So. Und wie kommst du jetzt da drauf, dass es, ja, aber im Internet haben die, ich gebe dir gleich Internet. So. Und das war total super, das war total super. Und sie meinte auch, pass auf, diese Formulierung ist weich formuliert, das ist klar. Und wenn die jetzt kommen und das wiederhaben wollen, das werden die nicht machen. Das können die gar nicht machen. Und selbst wenn sie es machen, dann gehen wir zusammen vor Gericht und stützen uns auf diesen Satz, der hier steht. Weil der gilt. Und das hat mich echt beruhigt.
Redet man denn mit KollegInnen über Ängste und wirtschaftliche Nöte, wie du so gerade beschrieben hast? Oder ist das eher tatsächlich ein schambesetztes Thema, auch was ich mir vorstellen könnte?
Naja, es ist ja, die Scham fällt weg, weil es uns alle betrifft. Das ist das Einzige, was beruhigend ist. Es betrifft einfach alle. Die Jungs, die große Hallen spielen, spielen gar nicht mehr. Und die kleine Hallen oder nur Mixer spielen, spielen auch nicht mehr. Also es spielt keiner.
Kennst du Kollegen, die jetzt schon wirkliche so starke Existenzängste haben und an Hartz IV denken müssen oder an sonstige soziale Sicherungssysteme?
Meine Agentin hat Hartz IV angemeldet. Von einem anderen Kollegen weiß ich, dass er Kollegen kennt, die schon jetzt arbeiten müssen. Ein anderer Kollege hat jetzt auf dem Bau irgendwie angefangen. Ja, gibt's schon.
Verzweifelten Kolleginnen und Kollegen hat die Lebensgefährtin von Fatih Cevikoglu Rechtsberatung angeboten, damit auch sie sicher sein können, was sie mit der Soforthilfe von 9.000 Euro anfangen dürfen. Der Kabarettist sagt, der Druck sei noch mal gewachsen, seitdem klar ist, dass der Lockdown mindestens bis Januar dauert. Wie lange wird das Geld reichen und wird die Regierung noch mal finanziell einspringen? Diese wirtschaftlichen Sorgen haben auch Einfluss auf seine Kreativität.
Der Kanal ist zu, es gibt keinen Zufluss, Einfluss, Abfluss, gibt's nicht mehr. Und das ist echt doof. Die erste Zeit war es sehr schön, weil halt noch dieses Gefühl, zu Hause zu sein und nicht wegfahren zu müssen. Aber irgendwann merkst du ja, erstens, ich kann nichts anderes. So, ne? Und mit der Zeit wird das dann schon immer mehr. Also das ist dann die Kunst, dich aushalten zu müssen.
Hast du ein anderes Ventil gefunden für dich, um kreativ zu sein, um dich irgendwie ausleben zu können, diesen Teil von dir?
Ich meditiere seit 2003. Das hat mir sehr geholfen. Und wenn der Atem unten und der Körper entspannt ist, dann kommen auch wieder Ideen und Gedanken. So, dann kam mir der Zeit, dass ich ein Buch schreiben will. So. Ist auch nicht über Corona oder sowas, sondern es gibt ein sehr spezielles eigenes Thema, das ich beschreiben und behandeln will. Da bin ich auch im Gespräch mit einem Verlag, und das ist ganz schön. Also es gibt so ein bisschen Licht und vielleicht will es auch jemand kaufen dann.
Und im Sommer ging es ja zwischendurch nochmal, ne? Da war so eine leichte Lockerung und teilweise fanden Veranstaltungen statt, zwar unter bestimmten Hygienekonzepten und mit weniger Leuten und so. Wie war das?
Das war geil. Nach Monaten der Pause, erst mal rauszukommen, den Applaus der Menschen zu hören, ich habe Gänsehaut bekommen. Plus, du hast gerade wirklich auch, du kommst so ausgeruht hier rein, du strahlst aus allen Poren. Also die Abende waren sensationell. Und genauso ging es dem Publikum auch, dass die auch dann da sitzen und dachten, oh danke und so toll und super. Und
sind die denn trotzdem in Scharen gekommen? Die Hygienekonzepte sahen ja teilweise dann auch leere Säle vor.
Als der zweite Lockdown nicht angekündigt hat Merkel immer gesagt, bitte bleiben Sie zu Hause und es ist für eigene Verantwortung und so. Also nicht verbieten, sondern sagen, hier, vernunftbegabte Menschen, wir appellieren an den Verstand und bitte, seien Sie so nett und so weiter. So, das haben viele gehört. Und das drückte sich dann darin aus, ich hatte einen Auftritt in Berlin, in dem Saal mit 300 Leuten, der halt durch Corona-Hygienemaßnahmen nur 80 Plätze hatte. Diese 80 Plätze waren Gott sei Dank auch verkauft, so. Aber bei der Vorstellung waren dann 5. Wir haben 80 Karten abgerechnet, aber ganz ehrlich, klar, du machst es des Geldes wegen, aber in erster Linie machst du es der Menschen wegen. Also du willst ja schon Applaus und Provokation und Irritation. Das ist mir nochmal so gegen den Bug gefahren und dachte, okay, Kabarett ohne Publikum ist, ich will hier schon irritieren, provozieren, amüsieren und so. Und wenn das alles so verhallt in der Stille, kommst du dir vor wie ein Psycho. Stehst und redest alleine. So.
Wie lange kannst du dir jetzt vorstellen, mal unabhängig jetzt davon, wie lange die Regierung noch Geld auch in die Kultur stecken wird, wie lange kannst du dir vorstellen, das so noch auszuhalten?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe, klar, ne, alle Kosten hat runtergeschraubt. Steuern ist ein Thema. So. Und kannst du das Geld, was du für Steuern weggelegt hast, jetzt halt zum Leben benutzen, gebrauchen? Wenn du das gebrauchst, kannst du das erklären? Fragezeichen ohne Ende. Wie lange das geht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Mehr als eine Kunstpause. Kultur am Abgrund. Das war das Wochenendjournal mit Stefanie Gebert. Vielen Dank für Ihr Interesse bis hierhin. Und nach den Nachrichten lädt sie Achim von Borries ein, mit ihm seine Lieblingsmusik zu hören. Er hat unter anderem Regie geführt bei der Serie Babylon Berlin und ist Gastgeber in unserem Magazin Klassik, Pop etc.